Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Ein ganz heißes Eisen beim Umgang mit Büchern ist gerade das Thema Sensitivity Reading. Die einen sagen dazu, das helfe, Diskriminierung und Verletzung zu vermeiden. Andere sagen, damit werde die Freiheit der Kunst eingeschränkt. Das sei letztendlich eine Form von Zensur. Im Verlag Hansa Blau wird Sensitivity Reading angewendet. Und ich werde mit der Verlagschefin Ulrike von Stenglin darüber sprechen, wie und warum das dort passiert. Wahrscheinliche Herkünfte, so heißt das neue Buch von Ivna Jitz, die Schriftstellerin, Theaterregisseurin und Dramatikerin. Die lebt in Zürich und in Wien und in ihrem Buch schreibt sie unter anderem über ihre Sprachen. Unter anderem sagt sie über ihre kroatische Sprache, das sei die Sprache, in der sie alle Gefühle weinend und fließend am Küchentisch erzähle, jedoch nie ein Buch oder ein Theaterstück geschrieben habe. Ivna Jitz, seien Sie willkommen hier bei Deutschlandfunk Kultur.
Ja, hallo, guten Morgen.
Kroatisch, das ist die Sprache Ihrer Eltern. Mit 4 Jahren sind Sie mit Ihren Eltern aus Kroatien in die Schweiz gekommen. Und das Nachdenken über Ihre Sprachen, das ist jetzt ein ganz wichtiges Thema in dem Buch. Worüber wollten Sie denn da vor allem nachdenken bei dem Thema?
Es ist natürlich etwas, was mich seit immer begleitet und was einen dann ja doch irgendwie immer wieder, man sich fragt, wenn man ja ein Mensch ist, der sich mit Sprache grundsätzlich so das Leben verbringt und Bücher schreibt und auseinandersetzt, ist, was macht diese Vielsprachigkeit mit einem, die ja doch unterschiedlich sich bewegt, also die ja nicht eben, wie gesagt, ich schreibe keine Bücher auf Kroatisch, das heißt nicht, dass ich das nicht könnte, aber ich mache es einfach gerade nicht, und mich hat wirklich dieses Viele daran interessiert und wie kann ich das endlich eine Sprache finden, auch wenn jetzt dieses Buch wieder auf Deutsch geschrieben ist, die dieses Viele mitdenkt immer, so dass ich nicht immer, ich habe es ein bisschen gefunden, dass ich da immer so wie so Situationen und Orte habe, in denen ich bestimmte Sprachen benutze, ich spreche auch Englisch und Französisch und lerne gerade irgendwie Arabisch und all das hat immer so einen Ort, der dann sagt, das ist jetzt die Hauptsprache, die anderen kommen nicht vor, und trotzdem wollte ich eine Sprache finden, die das alles mit die das irgendwie alles mitdenken kann. Also es gibt so ein bisschen die Poetik des und in diesem Buch. Also es darf alles nebeneinander stehen, gleichwertig. Aber natürlich, wie erzählt man das? Wie findet man das? Und da gibt es am Anfang auch das Bild von dem ersten Buch, das ich geschrieben habe.
Sozusagen. Als kleines Kind, ne?
Im Keller gefunden, genau, mit meiner Mutter. Das ist halt schon spannend, weil das so vor der Einschulung war. Und ich habe tatsächlich recht früh angefangen zu schreiben. Und da vermischen sich aber im Schreiben tatsächlich in einzelnen Wörtern alles. Das Deutsche, das Kroatische, teilweise das Englische von der Nachbarin. Und ich fand das irgendwie aufregend, weil das wird ja sozusagen durch die Schule und durch die Bildung ja alles immer mehr und mehr geglättet. Ist ja auch okay so, dass man dann erstmal eine Grammatik lernt. Und trotzdem fand ich es spannend, wie kann ich das heute sozusagen, wie kann man das trotzdem auf eine Art und Weise sichtbar machen und immer mittragen und nicht das eine kleiner machen oder das andere größer machen.
Jetzt, also die Herkünfte aus verschiedenen Sprachen ist eins der Themen in Ihrem Buch. Das Buch heißt ja Wahrscheinliche Herkünfte. Ja. Was meint denn das Wahrscheinliche in dem Titel?
Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen das einerseits das Viele natürlich in den Herkünften. Ich sträube mich so ein bisschen gegen so eine Eindeutigkeit und eine einfache Lesart, genau, von Herkunft, von Sprache. Und wahrscheinlich ist aber auch, weil Herkunft für mich nicht nur Orte sind, sondern auch eben Zeiten, die Verbundenheit mit der Vergangenheit, mit Menschen, mit Familienmitgliedern und ehrlich gesagt, alles wissen tun wir nie. Und das muss so ein bisschen, ich finde manchmal, wenn es so das so diese ganz eindeutigen Worte wie Herkunft und so, die behaupten ja manchmal auch so eine Klarheit, die ich immer denke, die ist ja nur vermeintlich da, diese Klarheit. Oder es ist auch spannender, die Klarheit ein bisschen zu umgehen, um zu gucken, was liegt denn, wo liegen die Unklarheiten oder das Unwissen oder das, genau.
Ihr Buch hat das auch aufgenommen in die Sprache und in die Methode, was Sie jetzt beschrieben haben für den Titel, dieses Suchende, Tastende, eben keine neuen Gewissheiten zu produzieren, sondern sich erstmal umzuschauen, was könnte es denn alles sein. Und das zweite Kapitel der 4 Kapitel in Ihrem Buch haben Sie eine Großmutterpoetik genannt. Was ist eine Großmutterpoetik für Sie?
Ja, das war irgendwie ganz aufregend. Ich fand es total wichtig, eine Großmutterpoetik zu schreiben, weil mir aufgefallen ist, dass über das meine Großmuttergeneration, das sind häufig Biografien und Geschichten, die nicht, also natürlich die nicht aufgeschrieben sind, wenn sie jetzt nicht irgendwie wahnsinnig berühmt wären oder eher auch vielleicht Krankheitsgeschichten hätten oder so. Und das sind auch Geschichten, die vielleicht nicht wie bei den Großvätern, die im Krieg waren häufig oder die halt gekoppelt sind an große historische Ereignisse, die nicht häufig nicht gekoppelt sind an diese oder nicht so direkt gekoppelt, also immer natürlich, weil sie gelebt haben in den Zeiten. Und ich wollte eine natürlich, es ist eine weibliche Linie, es ist eine die weibliche Poetik sozusagen einer Familie. Und es ist aber zu sagen, doch, aber das ist auch eine Poetik, da gibt es auch eine Sprache oder eine Art zu erzählen oder eine Geschichte, die zählt, auch wenn sie vielleicht erstmal manchmal leiser war und unauffälliger war, was ja aber eben auch nicht unbedingt stimmt.
Ihre beiden Großmütter, die haben beide studiert, beide gearbeitet, was ja für Frauen dieser Generation nicht unbedingt selbstverständlich ist. Was hat das, welche Rolle spielt das für Ihr Selbstverständnis als Künstlerin heute?
Also genau, für mein ganz persönliches war das eigentlich immer erstmal selbstverständlich, aber natürlich auch total wichtig, aber auch einfach mal so eine, ich würde sagen, eine Normalität, dass die studiert haben, gearbeitet haben, was natürlich kommt auch zurück aus dem sozialistischen System, in dem ich geboren bin, wo die meisten Frauen gearbeitet haben, aber tatsächlich haben beide ein Studium gemacht und das war für mich einerseits oder ist immer normal gewesen. Und ich habe dann aber irgendwann angefangen, selber zu reflektieren, auch im Zuge dieses Buches, das ist aber auch aus vielen Gesprächen entstanden und Situationen, dass ich gemerkt habe, ich bin ja aber sozusagen, ich bin ja ein Migrationskind, ich bin irgendwann als Kind in die Schweiz gekommen, aus Kroatien, aus dem ehemaligen Jugoslawien damals, und da gibt es so Projektionen auf mich. Und ich habe plötzlich gemerkt, dass das wahrscheinlich für sehr viele Menschen die Projektion nicht ist, dass ich aus einer Familie komme, wo beide Großmütter studiert haben.
Die Projektion ist eher so Gastarbeiterkind, ja, und genau, irgendwie aus armen Verhältnissen und Wissen und Wohlstand kam dann erst in der Schweiz dazu. Das ist so ungefähr die Projektion?
Ich würde sagen, das wäre so jetzt mal eine sehr platte, klischierte Projektion, die natürlich nicht immer so, ich glaube, da habe ich mich schon lange aus der herausgearbeitet. Aber ich fand es dann eben spannend, das nicht von mir auszugehen, sondern eben zu sagen, was da liegt eigentlich noch zwei Generationen dahinter? Und natürlich die Großmütter vielleicht meiner Freunde hier in der Schweiz habe ich halt häufiger getroffen oder kennengelernt, als sie meine Großmütter kennengelernt haben, ne? Weil die waren immer weit weg und immer woanders. Und ich fand es spannend auch zu sagen, in dieser Linie gibt es keinen Bruch, trotz Migration, trotz Wechsel von geografischen Orten. Es gibt halt auch Herkünfte, die werden durch Migration nicht geändert und gebrochen. Mhm. So. Und das ist eine Linie, die zieht sich durch und das fand ich auch. Und trotzdem ist sie auch nicht, natürlich nicht selbstverständlich in der Generation, in der meine Großmütter gelebt haben. Und ich habe mich auch, sie kommen auch aus unterschiedlichen Bereichen, also die eine aus der Musik und aus der Kunst, die andere aus der Mathematik, also es macht auch zwei ganz unterschiedliche Charaktere aus natürlich. Und das wollte ich festhalten, ich fand es wichtig, so ein bisschen, Virginia Woolf hat das auch in sozusagen als erste vielleicht in einem Essay proklamiert, zu sagen, wir müssen weibliche Biografien aufschreiben. Wir müssen schauen, dass die Bibliotheken voller werden mit weiblichen Biografien.
Sie erzählen auf der anderen Seite auch eine Großvaterpoetik, die hat viel zu tun mit den Ereignissen in Kroatien im Krieg. Ihr Vater war, wenn ich es jetzt richtig erinnere, bei der kroatischen sogenannten Heimwehr dann eine Zeit lang. Wir können jetzt die dahinterliegenden historischen Ereignisse im Krieg und nach dem Krieg jetzt hier gar nicht erzählen. So wie ich es verstanden habe, geht es auch im Kern darum, dass sie über die Möglichkeit nachdenken müssen, dass ihr Großvater mit dem faschistischen Regime in Kroatien in der Kriegszeit sympathisiert hat. Wie gehen Sie denn um mit dieser Möglichkeit?
Genau, das ist so. Also erstens sind das Ereignisse, die eben hier im deutschsprachigen Raum gar nicht so bekannt sind. Wenn, dann noch am ehesten in Österreich, wo ich lang gelebt habe, in Wien, sind mir die sehr aktuell begegnet immer, weil das noch nahe ist, rein geografisch betrachtet. Spannend, dass das in meinem Schweizer Bildungsweg oder auch in Deutschland keine Rolle spielt. Zum Beispiel, dass eben dieser Ort Bleiburg am Ende vom Zweiten Weltkrieg. Und es ist eine Grauzonengeschichte. Ich weiß nämlich gar nicht, ich glaube nämlich nicht, dass mein Großvater sogar Teil war von der kroatischen Heimwehr, sondern es ist eine viel grauschichtigere Zone. Aber klar, es gab eine kurze Zeit in Kroatien, die war sozusagen von einem faschistischen Regime geprägt. Die war ein Puppenstaat vom Nazi-Deutschland. Und da musste man Entscheidungen treffen. Und mein Großvater hat auf jeden Fall eine Entscheidung getroffen, sich dem Rückzug dieser Regierung irgendwie anzuschließen. Das ist sozusagen alles, was ich weiß. Mhm. Und da geht es auch darum, sozusagen, ja, wir haben große historische Ereignisse, die sind aber auch komplex. Die sind vor allem in Ländern komplex, die dann in den 90er Jahren nochmal einen Krieg hatten, nochmal einen Systemwechsel hatten, den mein Großvater auch immer noch miterlebt hat. Also wo sozusagen noch mehr Brüche drin sind und wo das alles verschwiegen wurde und wo es gar nicht so eine klare, es geht jetzt nicht darum zu sagen, genau, also es ist eine Recherche nach so einer Geschichte, die vielleicht nicht eine große Täter-Opfer-Geschichte ist so und ein großer, entweder war jemand in der Armee oder war ein Mega-Opfer, sondern es ist halt eine Suche nach einer Geschichte, die vielleicht so deswegen auch schwer zu erzählen ist. Sie ist schwer zu finden, sie ist schwer zu erzählen, es ist schwer, dass genau das, was ich gerade auch wieder versuche zu sagen, die richtigen Worte dafür zu finden, wie hat sich das verhalten? Wie hat sich mein Großvater zu diesem Regime verhalten? Was bedeutet das, dass ich das nicht wusste, dass ich das aber auch durch meine geografische Verordnung nie gelernt habe, rein offiziell, dass ich mir das alles erst mit Mitte 30 aneignen muss, eine Geschichte, die auch in einem Land sehr lange verschwiegen wurde. Und wo war er da und was hat er da getan? Und ich werde das nie herausfinden, aber es ist so eine andere Annäherung an so konkrete historische Ereignisse. Genau.
Und bei dieser Suche kann man Sie begleiten in Ihrem Buch Wahrscheinliche Herkünfte. Das Buch von Iwona Żyć ist im Verlag Mattes und Seitz erschienen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Frau Żyć.
Danke vielmals für die Einladung. Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ja, da können wir jetzt über den ersten Roman einer vielseitigen Autorin sprechen. Bernadette Konrad heißt sie. Sie schreibt Reportagen für große Tageszeitungen. Sie hat ein biografisches Buch über die Schriftstellerin Paula Fox geschrieben. Ein Gesprächsband mit der Bestsellerautorin Cornelia Funke hat sie schon veröffentlicht und ein erzählendes Sachbuch über die kleinste Familie der Welt, über das Leben allein mit einem Kind. Und der erste Roman von Bernadette Konrad, der heißt jetzt Was dich spaltet. Die Kritikerin Sigit Brinkmann hat ihn für uns gelesen. Guten Tag, Frau Brinkmann.
Hallo. Guten Morgen.
Was dich spaltet, also von was für einer Spaltung erzählt denn die Autorin da?
Sie zeigt, was passiert, wenn ein nächster Mensch ein Eingeständnis verweigert. Es gibt Taten, also die erzwingen einfach eine klare Haltung. Da muss man unterscheiden zwischen Opfer und Täter. Und wer das nicht tut, der irrt sich gewaltig. Um es konkret zu machen, die Protagonistin wurde als Kind von ihrem Vater sexuell missbraucht. Ob die Mutter davon ahnte, das wissen wir nicht. Die jüngere Schwester ist verschont geblieben. Aber als die erwachsene Tochter sich kräftig genug fühlt, um den Vater zu konfrontieren und anreißt, ihn zur Rede stellt, da leugnet er das, wirft sie aus dem Haus. Und wir sehen dann eine aufgeschreckte Mutter, die sich eben nicht verhalten kann. Und so beginnt eine Abwärtsspirale, an deren Ende dann auch die jüngere Schwester sich sogar als Opfer der Unversöhnlichkeit ihrer älteren Schwester sieht.
Wie beginnt das denn alles? Wie wird man da hineingeführt in diese Geschichte?
Durch eine Szene, die, glaube ich, vielen sogar vertraut vorkommt, die man vielleicht ähnlich erlebt hat. Also die spricht uns unmittelbar an. Also die Protagonistin wacht aus einem Traum auf, in dem ihr der Vater erschienen ist. Der ist schon lange tot, sie ist noch ganz benommen und sinnt dem so nach, versucht zu verstehen, was das ist, wenn die sich so stumm und distanziert anschauen und zunicken. Und im Nachsinn darüber fragt sie sich, ob Eltern eigentlich ewig leben. Das tun sie natürlich nicht, aber das ist für Bernadette Konrad dann eine Gelegenheit zu schauen, was ist es denn, was Eltern tradieren, was wir mitnehmen in unser eigenes Leben. Und diese Fäden und dieses Erbe, das spinnt sie ganz fein weiter und bezieht das auf ihr heutiges Leben. Also es geht hin und her zwischen Vergangenheit und Gegenwart.
Und heißt das, sie geht jetzt in die Vergangenheit der Eltern zurück und schaut, was die geprägt haben, ihre Mutter, ihren Vater?
Das auch. Sie selber ist Journalistin, muss man dazu sagen, jetzt vielleicht mal um zu sehen, mit was für einer Person wir es da zu tun haben.
Also die Figur ist Journalistin.
Genau, die Protagonistin. Ist Journalistin, so um die 50, lebt mit zwei Töchtern zusammen, die verschiedene Väter haben. Es ist so eine Patchwork-Familie. Und sie beschäftigt sich schon länger mit der Geschichte ihres Vaters, der in Danzig aufgewachsen ist, auf einem Gut, bevor sein Vater früh verlor, dann in den Krieg ziehen musste als junger Soldat. Und sie legt da so Schichten frei. Also sie fährt auch nach Danzig, schaut sich an, woher er kommt. und versucht zu verstehen, was diesen schweigsamen Vater geprägt hat und woher diese psychischen Beschädigungen rühren, die zwangsläufig jeder Krieg produziert und im Leben von jungen Menschen hinterlässt. Und was ich besonders schön finde, ist, dass sie in diesem Buch, wo sie auch so briefhafte Reflexionen einbindet und in einen inneren Dialog tritt, Lektüre einbindet aus der Zeit. Also das sind Menschen, die der Generation des Vaters angehören, wie Otel Eicher zum Beispiel, ein Freund von Sophie und Hans Scholl, verheiratet auch mit einer Scholl-Schwester, der in den 1980er Jahren in Seiten eines Krieges veröffentlicht hat, einen Text, der wirklich spürend hinterlassen hat. Und das bindet sie sehr, sehr schön zusammen.
Und da ist sie in der Generation von Vater und Mutter unterwegs und ihre Gegenwart, also ihr Leben mit den Kindern, mit den Vätern der Kinder, die Auseinandersetzung mit ihrer Schwester.
Ja, wir sind so voll im Alltag. Es gibt viel Situationskomik, das ist einfach eine Patchwork-Familie und die Frau ist unterwegs, sie ist Journalistin, nimmt uns mit auf Reisen nach Polen, nach Süddeutschland, auch in die USA, wo die Familie eine Zeit lang gelebt hat, um erzählbar zu machen, was sich allem entzieht. Also sie versucht irgendwie dieser Geschichte auf den Grund zu gehen, diesen Beschädigungen auf den Grund zu gehen, zu sehen, wovor hat jemand kapituliert? Was hat seine Empfindungsfähigkeit zutiefst gestört auch und behindert, damit ein Mensch irgendwie fähig ist, seine Tochter intim zu berühren? Was ist das gewesen? Und das sind sehr schöne Ausflüge, die man mit ihr geht, irgendwie aus dem Alltag auch heraus in ganz anderer Region.
Und jetzt ist, wie gesagt, die Hauptfigur in dem Roman Journalistin. Bernadette Konrad ist auch Journalistin, hat viele Jahre lang Reisereportagen geschrieben. Klingt das Handwerk der Journalistin denn durch in dem Roman?
Es klingt durch, weil man sofort spürt, wie sehr sie gelernt hat zu beobachten. Sie macht das wirklich sehr, sehr gut. Sie hat ein starkes Gespür auch für nonverbale Kommunikation und beschreibt sehr schön, was da alles im Ungesagten mitschwingt. Ich finde, sie setzt die Dinge sehr gut ins Verhältnis. Sie kann wirklich mit wenigen Worten die Aura einer Landschaft, einer Gegend, eines Gebäudes einfangen und beschreiben. Und wenn sie menschliche Begegnungen schildert, dann bleibt sie wirklich auf das Wesentliche fokussiert, was ich auch sehr gut finde. Sie legt wirklich Verhaltensmuster frei, die sich von Generation einer Generation in die nächste verlängern. Das betrifft auch die Neigung, Beziehungen abzubrechen zum Beispiel. Ich habe schon gesagt, dass sie auch Situationskomik versteht. Ich finde, die Sprache ist zärtlich und es gibt dieses Beharren darauf, nicht zu verschweigen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Sie macht das mit einer gewissen Härte, aber in der Sprache gibt es da wirklich einen anderen Ton und ist für mich ein sehr gelungenes Debüt.
Der Roman, der erste Roman von Bernadette Konrad, Was dich spaltet, 216 Seiten hat das Buch, der Preis 22 Euro. Im Transit Verlag ist das Buch erschienen. Vielen Dank an Sigrid Brinkmann. Eins der umstrittensten Themen beim Umgang mit Büchern und bei der Verlagsarbeit ist gerade das Sensitivity Reading. Der Begriff und die Praxis wurden vor einigen Jahren in den USA eingeführt. Sensitivity Reader sollen Bücher gegenlesen, um Diskriminierung und Verletzung zu vermeiden. So sagen es die einen, und andere sagen, damit werde die Freiheit der Kunst eingeschränkt. Das sei eine Form von Zensur. Hier bei uns im Studio ist jetzt Ulrike von Stenglin vom Verlag Hansa Blau. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Herzlichen Dank.
Wir haben Sie eingeladen, weil wir gehört haben, dass Sie bei Hansa Blau Sensitivity Reader einsetzen, was ja nicht alle Verlage in Deutschland tun. Sagen Sie uns doch zuerst, bei welchen Büchern machen Sie das?
Also wir haben das insgesamt bisher erst bei 2 Büchern gemacht. Und wir machen etwa 8 Bücher pro Programm, also 16 im Jahr. Das ist jetzt nicht so irre viel vielleicht gewesen. Und wir haben das einmal gemacht, weil eine Übersetzerin sich das gewünscht hat, die ein Werk übersetzt hat, und in dem Buch ging es um Autismus. Da hatte sie das Gefühl, sie wäre da sprachlich nicht versiert genug, was die richtigen Begrifflichkeiten angeht, und die hatte sich dann eben ein Sensitivity Reading gewünscht. Und dann haben wir letztes Jahr ein Buch gemacht, da geht es um Transrechte, und dafür haben wir auch jemanden extra beschäftigt, der die sowohl Vokabular als auch die Situation in Deutschland ein bisschen für uns aufgearbeitet hat vom Bundesverband Trans.
Genau, wo finden Sie dann Ihre Sensitivity-Reader? Das sind ja keine Leute aus Ihrem Verlag, sondern von außerhalb, nicht wahr?
Genau, das waren jetzt Leute von außerhalb. Ich würde denken, dass jedes Lektorat eigentlich auch eine Art von Sensibilitätsprüfung am Text ist. Deswegen sind wir alle eigentlich irgendwo auch sowas wie Sensitivity-Reader vielleicht, auch wenn wir uns selber nicht so nennen. Man kann das als externe Dienstleistung aber dazu buchen. Da gibt es inzwischen Websites, da kann man die Profile der Leute anschauen, wenn man nach bestimmten Dingen sucht, bestimmten Expertisen.
Jetzt ist es ja bei Sachbüchern schon lange üblich, einen Faktencheck zu machen, um sicherzugehen, dass da die Informationen stimmen. Was genau ist jetzt der Auftrag, wenn Sie so ein Sensitivity-Reading beauftragen? Geht es um Begriffe oder geht es auch um eine inhaltliche Kontrolle der Bücher?
Also wir, wie gesagt, verstehen unser Lektorat ohnehin als, wir sind sowieso GeburtshelferInnen am Text. Das heißt, wir beraten unsere AutorInnen im deutschsprachigen Raum sehr eng sowieso, was Struktur, was Inhalte, was Charakterisierung und so weiter angeht. Deswegen lagern wir das nicht aus an ein Sensitivity-Lektorat. Da geht es bei uns jetzt ganz persönlich nur um sprachliche Anforderungen, die wir vielleicht nicht bis in die letzte Diskursverästelung verfolgt haben.
Jetzt gibt es da auch sehr verschiedene Berichte, wie weit so ein Sensitivity-Reading getrieben wird. Es gab einen sehr aufschlussreichen Artikel von einem Autor, Sören Sieg heißt er, der hat von seinen Erfahrungen berichtet. Das war beim Goldmann Verlag, also Verlagsgruppe Random House ist das. Da ging es um sein Buch Oh, wie schön ist Afrika, und da hat Sören Sieg berichtet in diesem Artikel, dass ihm bei diesem Gegenlesen empfohlen wurde, eigentlich sein Buch inhaltlich ganz anders auszurichten, und dass dieses Gegenlesen ging so weit, dass die Sensitivity-Readerin sogar Zitate seiner Gesprächspartner verändert hat, damit die in ihre Argumentation besser passen. Was sagen Sie zu solchen Eingriffen?
Ich kenne Sören Sieg tatsächlich, habe mal mit ihm gearbeitet bei Ullstein. Und ich kenne jetzt aber gar nicht dieses Buch, um das es geht. Deswegen kann ich überhaupt nicht beurteilen, wie, in welcher Art diese Eingriffe sind oder was damit bezweckt werden sollte. Wenn ich höre Afrika, dann denke ich sofort, dass es ein ganz typischer eurozentrischer Blick auf eine bestimmte Weltregion ist, wo man sich nicht die Mühe macht, ein Land oder mehrere Länder zu benennen oder eine Region, sondern einen Kontinent zusammenfasst. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann da vielleicht den Wunsch gab, da ein bisschen genauer hinzuschauen, aber das kann ich nicht beurteilen ohne Kenntnis des Textes und des Sensitivity Readings. Natürlich kann man wörtliche Zitate, wenn sie als solche gekennzeichnet sind, nicht einfach verändern. Wenn man da irgendwas anders haben wollen würde, dann müsste man es ja paraphrasieren, sonst wäre es ja ein bisschen seltsam. Aber also rein inhaltlich kann ich wenig dazu sagen, kann mir aber vorstellen, dass Sören Sieg davon überrascht war, dass das beauftragt wurde. Es hört sich nicht an, als wäre es in Absprache mit ihm erfolgt, was nach meinem Empfinden keine gängige und auch keine gute Verlagspraxis ist, aber das kann ich nur vermuten.
Wie war das denn bei Ihnen? Gab es bei Ihnen Konflikte nach dem Sensitivity Reading?
Nach dem Sensitivity Reading gab es keine Konflikte, aber wir haben natürlich jede Menge Lektoratskonflikte, die sich auch um Sprache drehen und auch um bestimmte Begriffe drehen. Das ist, würde ich denken, ganz normal in der Lektoratsarbeit. Die meisten AutorInnen wollen die Hoheit über den Text behalten und sollen sie natürlich auch. Trotzdem haben wir ja einen Publikationskontext, in dem wir bestimmte Dinge uns wünschen oder für bestimmte Themen stehen, und da schauen wir vielleicht bei manchen Sachen genauer hin, und dazu gibt es dann Gespräche, die nicht immer konfliktfrei sind.
Wir haben auch im letzten Jahr, war das, ich glaube im Dezember, gab es eine Äußerung der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie, die hat sich über die Konsequenzen des Sensitivity Readings geäußert. Dabei fällt mir ein, Sie sollten jetzt Ihre Kopfhörer aufsetzen, damit Sie hören können, was Frau Adichie zu dem Thema sagt. Sie hat sich dabei unter anderem auf den Roman Satanische Verse von Salman Rushdie bezogen, und das hat sie dabei gesagt.
Here is a question I've been thinking about.
Hier ist eine Frage, über die ich nachgedacht habe. Würde Rushdies Roman heute veröffentlicht werden? Wahrscheinlich nicht. Würde er überhaupt geschrieben werden? Möglicherweise nicht. Es gibt auch heute Autoren wie Rushdie, die Romane über heikle Themen schreiben wollen. Aber die soziale Zensur hält sie zurück. Verleger haben Angst, Blasphemie zu begehen. Literatur wird mehr und mehr unter ideologischen Gesichtspunkten betrachtet als unter künstlerischen. Nichts zeigt das deutlicher als das neue Phänomen der Sensitivity Reader in der Verlagswelt. Ihr Job ist es, unveröffentlichte Manuskripte von Worten zu säubern, die anstößig sein könnten. Meiner Meinung nach widerspricht das der Grundidee von Literatur.
This in my mind negates the very idea of literature.
Das sagt die Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie und sie meint, um das nochmal kurz aufzugreifen, dass mit der Praxis des Sensitivity Readings ein Roman wie Salman Rushdies Satanische Verse nicht mehr veröffentlicht werden würde, wegen der heiklen Themen darin, wegen der Angst, dass das als Blasphemie wahrgenommen werden würde. Frau von Stenglin, was sagen Sie jetzt zu dem Argument?
Also ich gestehe an dieser Stelle, dass ich auch die satanischen Verse nicht gelesen habe, deswegen kann ich auch da inhaltlich sehr wenig beisteuern, fürchte ich, zum Diskurs. Prinzipiell glaube ich, dass es heute viel mehr Abspielplattformen für AutorInnen gibt als noch in den 50ern oder 60er Jahren. Es gibt so unendlich viele Verlage, die mit so unterschiedlicher Verlagsausrichtung. Ich glaube nicht, dass es heute mehr Zensur gibt als früher. Das kann ich mir nicht vorstellen. Menschen können ja auch ganz einfach selbst was veröffentlichen über Plattformen wie ePubli oder Amazon. Das ist so einfach heute. Es sind 3 Mausklicks. Deswegen glaube ich eigentlich nicht an dieses Argument, das mir ein bisschen kulturpessimistisch erscheint.
Aber es geht ja um die Frage, hat dieses Sensitivity-Reading Auswirkungen auf die Freiheit der Autoren, auch anstößige Texte, auch Dinge, die womöglich wehtun, in ihren Büchern zu verhandeln. Ich kann nochmal noch ein anderes Zitat bringen von Sibylle Berg. Die wurde auch gefragt, was sie von dieser Entwicklung hält. Und die hat dazu gesagt, Kunst muss alles dürfen, wehtun, aufregen, verunsichern, Hass erzeugen. Wenn wir beginnen, Kunst zu zensieren, limitieren wir damit die Erweiterung unserer Gedanken. Also diese Sorge, dass aus Manuskripten das, was eben anstößig ist, was bestimmte Gruppen vor den Kopf stößt, dass das ausgeschlossen wird durch das Sensitivity Reading. Was sagen Sie zu dieser Besorgnis?
Ich kann die aus meiner aktuellen Verlagspraxis sehr schlecht nachvollziehen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil eben, wie gesagt, Lektorat sowieso immer ein Gespräch, ein Dialog über den entstehenden Text ist. Ich glaube, da spiegelt sich auch eine Angst davor wieder, vielleicht immer irgendwas, dass die Personen immer was sagen durften und vielleicht auch immer gehört wurden und dass sich der Diskurs aber dahingehend verändert, dass auch nicht mehr alle gehört werden, die das vielleicht mal so gewohnt waren. Wir haben ja auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen Praxen, die mal Usus waren, jetzt abgeschafft. Und das ist auch okay so, denke ich. Und für mich ist diese Angst ein Stück weit künstlich auch erzeugt. Klar mag es einzelne Leute sehr stark betreffen, aber prinzipiell, wenn man sich den richtigen Verlag ausgesucht hat, dann sollte man sich da auch zu Hause fühlen und das Gespräch über den Text auch ein Stück weit begrüßen.
Das sagt Ulrike von Stenglin, Verlagsleiterin von Hansa Blau. Wir haben über Sensitivity Reading heute in Verlagen und insbesondere bei Hansa Blau gesprochen. Vielen Dank für den Besuch. Wenn man erwachsen geworden ist, selbst Kinder hat, dann hat man ja schon einigen Abstand zu den eigenen Eltern. Aber dann passiert sowas. Der eigene Vater wird von der Mutter rausgeworfen aus der Wohnung. Dann will der bei seinem großen Sohn einziehen. So eine Geschichte erzählt Fabian Neidhardt in seinem Buch Nur ein paar Nächte. Und dieses Buch will uns der Buchhändler Mike Altwicker empfehlen. Er arbeitet in der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wiel. Guten Tag, Herr Altwicker.
Ja, hallo, Herr Mayer.
Mir ist jetzt völlig klar, wie das weitergeht in dem Buch von Fabian Neidhardt. Sohn und Vater verstehen sich prächtig, richten sich fröhlich ein in ihrer neuen Männer-WG oder etwa nicht.
Weit gefehlt. Vielleicht muss man ein bisschen was zu Fabian Neidhardt sagen. Ich finde, das ist im Moment der deutschsprachige männliche Autor, der am authentischsten über Emotionen schreiben kann und der eben plausible Twist in seine Romane einbaut, sodass wir am Anfang vielleicht glauben, in welche Richtung die Geschichte gehen könnte, aber am Ende landen wir ganz woanders. Es geht, das haben Sie schon angedeutet, um Beziehungen, aber nicht nur bei zwischen Eltern und Kindern. Die Mutter kommt ja irgendwann auch noch drin vor, auch nicht nur bei Geschwistern oder unter Freunden, sondern vor allen Dingen auch um die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und da lernen wir eben jenen Ben kennen, der im Süddeutschen lebt, Holzschnitzer ist, der Kurse gibt Mitte 30 und er ist alleinerziehender Vater einer 12-jährigen Tochter namens Mia. Und der hat sich da ganz bequem in seinem Leben eingerichtet. Und dann klingelt der Vater auf einmal, weil die Mutter ihn rausgeworfen hat. Und kaum hat der Vater seine Tasche verstaut, klingelt es abermals. Und die Polizei steht vor der Tür, weil Mia auf eigene Faust versucht hat, nach Hamburg reisen zu wollen.
Ein Berg von Problemen gleich.
Ja, aber immer sehr plausibel geschildert. Es geht um Nähe und Loslassen, um Entscheidungen, die das Leben uns abverlangt. Und es gibt so einen Lieblingssatz, den ich habe, den würde ich gerne einmal zitieren. Es heißt da an einer Stelle, echte Umarmungen müssen so fest sein, dass man für einen Moment keine Luft bekommt. Mhm. Und wenn die Umarmung vorüber ist, dann bleibt 1000 Liebe. Und genau das passiert beim Lesen dieses Buchs. Wir bekommen an manchen Stellen einfach keine Luft mehr, aber dann bleibt dieser Roman uns mit 1000 Liebe in Erinnerung.
Der Roman Nur ein paar Nächte von Fabian Neithardt. Sie haben eine zweite Empfehlung für uns. Da geht es auch um eine Kinder-Eltern-Beziehung, diesmal aber um einen Sohn und seine Mutter in dem Buch Marmeleben oder Das gestohlene Glück von Michelle Bergmann. Was für eine Geschichte steckt da dahinter?
Ja, das ist eine jüdische Familiengeschichte und Michelle Bergmann, den kennen vielleicht einige von seinen Rabbi Silberbaum-Krimis, die auch schon sehr pointiert waren. Der ist ein Meister des Wortwitzes. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, er kann, weil er vom Film kommt, großartige Bilder im Kopf entstehen lassen. Und es ist die Geschichte seiner Mutter Charlotte, mit der er nicht konnte, aber ohne die er nicht konnte, weil die auf der einen Seite, das erleben wir auch im Buch, großartig war, aber auch nervtötend. Sie war liebevoll, aber immer mal wieder übergriffig. Und es ist seine Geschichte. Der Roman beginnt 1916, als Charlotte geboren wird, geht dann um das Jahr 1919 weiter, als die spanische Grippe auf der Welt wütet, in die goldenen 20er Jahre der Weimarer Republik. In der Zeit des Dritten Reiches flieht Charlotte nach Frankreich und kehrt dann in der Zeit des Wirtschaftswunders mehr oder weniger zurück. Sie erlebt Höhen und Tiefen in diesem Leben, die eigentlich für mehrere Leben gereicht hätten. Und diese Mutter muss wunderschön und mondän gewesen sein. Aber was sie nicht konnte, das war lieben. Also diese Kinder lieben, vor allen Dingen Michelle Bergmann. Oder vielleicht konnte sie, das denkt man am Ende des Buches, vielleicht konnte sie es doch und wollte es nur nicht zeigen. Man hat herrliche Bilder beim Lesen im Kopf. Wir lachen und leiden mit den Protagonisten. Und es liegt vor allen Dingen daran, dass Bergmann ohne Bitterkeit an dieses Thema rangeht. Da ist natürlich viel, was sich in seinem Leben aufgestaut hat. Aber am Ende hat man das Gefühl, dass er das gestohlene Glück, das er immer gesucht hat, irgendwie findet und in sein Leben zurückholen kann.
Das neue Buch von Michelle Bergmann, Marmeleben oder das gestohlene Glück, bei Diogenes erschienen. Und dann, Herr Altwicker, wollen Sie uns ein Buch empfehlen mit dem Titel Das Prinzip Mord, wahren Verbrechen auf der Spur, ist der Untertitel. David Sarno und Sascha Lepp haben das geschrieben. Was ist denn das Prinzip Mord?
Ja, das Prinzip Mord, das sind wahre Fälle, die in den Jahren 1971 bis 2015 passiert sind in Deutschland. Man kann sich das ja kaum vorstellen, dass jedes Jahr hunderte Menschen in diesem Land ermordet werden. Und die beiden Autoren, die haben tatsächlich Einblick in Fallakten bekommen. Die haben mit Ermittlern gesprochen und sich mit denen ausgetauscht. Und das schildern sie in diesem Buch. Und ganz oft war es so, dass 20 Jahre später, gerade in der ersten Geschichte, wo eine junge Frau in Frankfurt ermordet wird, da gibt irgendwann die Technik es her, dass man DNA-Analysen macht. Und auf einmal kann dieser 40 Jahre zurückliegende Fall gelöst werden. Was ich aber in diesem Buch genauso gut finde wie die einzelnen Fälle, und dieses True Crime boomt ja gerade, man erlebt, sieht das ja auch an diesen Escape Rooms und Exit-Spielen, die
und
alle spielen.
Und so weiter.
Ja, genau. Und das hat was natürlich mit dem Nervenkitzel zu tun. Aber das Buch zeichnet noch aus, dass es gleichermaßen schön gestaltet ist. Es ist haptisch, es ist optisch, es ist aber vor allen Dingen typografisch ein wahres Meisterwerk geworden. Und ich finde, das ist das perfekte Geschenk für alle Krimi-Leser zu Ostern.
Das Prinzip Mord von David Sarno und Sascha Lepp, empfohlen von Mike Altwicker von der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wiel. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Herr Altwicker.
Ja, ich danke Ihnen. Bis bald.